Hallo, lieber Podcasthörer, liebe Podcasthörerin und hallo Bernadette.
Hallo Anselm.
Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind hier im Podcast Produktmanagement Impuls. Hier geht es um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für mehr Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Bernadette ist Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung für Produktmanager und Managerinnen. Anselm, also ich bin Gründer der EvolutCX GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanager in der Industrie entwickelt wird und 30 mal schnellere Kundenbefragung ermöglicht. Und heute befassen wir uns mit einem Thema, was für viele Produktmanager und Manager, also Leiter Produktmanagement, so ein Bauchgefühl ist, sowas ganz Unangenehmes, aber wo eigentlich die meisten gar nicht so offensiv drüber reden, vielleicht, naja, wir kommen ja gleich drauf, warum nicht, ja, aber fangen wir mal an so mit dem, was ist eigentlich das Problem? Und ich beginne mal mit einem Zitat von einem Leiter PM, der sagte, wir können nicht jedes Mal die GfK beauftragen, wenn wir ein Produkt entwickeln. Und dahinter steht letztendlich das Thema, was passiert, wenn man zu wenig Kundendaten, Marktdatenanalyse hat. Ja, das ist nicht so wie, ich habe zu wenig Daten und folgendes ist dann die Folge, sondern die Folge ist erstmal für viele Unternehmen so in einem Graubereich. Es fällt nicht jedem sofort auf. Und hier kommen wir schon ein bisschen dazu, was passiert. In meisten Fällen gibt es nämlich viele Diskussionen und Konflikte in den Teams, die an den Produkten arbeiten. Wenn ich zum Beispiel frage, wie war es denn bei euch im letzten Product Board Meeting? Wenn ihr jetzt zu dem Thema noch keine Informationen hattet, wie war dann die Diskussion zu dem Thema in dem Product Board? Und dann kommt sehr oft, eigentlich ist jedes Product Board eine richtig krasse Diskussion und es gibt richtig viele Konflikte. Und diese Konflikte sind auch nicht immer sachlich, sondern diese Konflikte sind meistens sehr stark gebunden an Persönlichkeiten. Natürlich wissen wir, dass in einem Product Board auch die Führungspersönlichkeiten meistens, also wir reden ja hier von Industrieunternehmen sitzen, die dann alle nicht nur im sachlich argumentieren, sondern der eine hat sich eben in ein Produkt verliebt. Sei es zum Beispiel der Vertriebsleiter, weil er irgendwo bei einem Kundentermin mit dabei war und denkt, das ist jetzt das, was man unbedingt braucht. Oder der Leiter R&D oder Leiterin R&D hat sich mit einer tollen Idee, einem Patent oder irgendwie schon so weit innerlich auseinandergesetzt, dass da unbedingt ein Produkt draus werden muss. Und dann sitzt da ein Produktmanager, eine Produktmanagerin und oben schlagen sich die Leute auf einer anderen Ebene die Köpfe ein, auf einer total eigentlich wenig sachbasierten Information und Diskussion.
Ja, dann wird halt emotional, ne? Um jetzt vielleicht auch einfach da nochmal drauf einzusteigen. Dann geht's auch einfach um Gefühle, um Meinungen. Und dann sind es ja auch sehr starke Meinungen, wenn da ein Vertriebsleiter hockt und ein R&D-Leiter hockt und auch vielleicht der Geschäftsführer selber hockt, ne, und die da einfach eine starke Meinung haben. Und dann ist es natürlich jetzt im Produktmanagement oder als Produktmanager, Produktmanagerin auch eine herausfordernde Situation. Ne? Wie gehe ich denn jetzt damit um?
Ja, du hast auch noch ein anderes Beispiel erzählt von zwei PMs. Vielleicht kannst du das auch nochmal?
Ja, also da hatte ich eben jetzt in einem Training zwei junge, recht junge Produktmanager auch sitzen. Und das war so ein bisschen in der Feedback-Runde, hatten sie das dann gesagt, dass sie halt einfach auch in ihrem, das vor der Herausforderung stehen, dass das Management schon eine Entscheidung getroffen hat für ein Produkt, was jetzt entwickelt werden soll oder wie es weiterentwickelt werden soll. Und jetzt stehen Sie vor der Aufgabe, diese Entscheidung irgendwie zu rechtfertigen oder sozusagen den Plan dafür zu machen, ne? Und also diese Entscheidung war eigentlich eine Gefühlsentscheidung und Sie sollen das jetzt irgendwie untermauern, dass sich alle dann auch in ihrem guten Gefühl bestätigt fühlen. Das Problem ist jetzt aber nur, dass eigentlich nur das Management ein gutes Gefühl hat und die zwei Produktmanager sich eher sagen, wir wissen nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es fühlt, also wir haben eher das Gefühl, dass es vielleicht keine gute Idee ist, das so zu machen, dass wir da in die falsche Richtung laufen. Und sie sich da jetzt auch nach dem Training bestärkt gefühlt haben, mit den Tools und Methoden das auch nochmal richtig aufzubereiten. Und ne, darum geht's. Also dann auch wirklich zu gucken, wer hat denn jetzt das richtige Gefühl?
Ja, Gefühl oder wer hat Recht oder wer hat die besseren Argumente? Ich mag ja das Wort Recht haben meistens gar nicht so sehr. Aber ihr habt eine Lösung gefunden, ihr habt eine Strategie entwickelt.
Ja.
Und bei der Strategie ging es am Ende darum, wie können die PMs das begründen, warum sie ein schlechtes Gefühl haben.
Ja,
und
es geht dabei um Marktanalyse, schlicht und ergreifend, in all ihren Facetten.
Letztendlich ist das oft was, also in vielen Industrieunternehmen steht nicht, wir haben ganz viele Probleme und daran fehlt und es fehlt an Marktanalysen, damit wir Sicherheit haben, sondern man lebt in diesem Zustand, dass sich im Product Board die Leute mit persönlichen Gefühlen, Autoritäten die Köpfe einschlagen und dass man gleichzeitig bei der Produktentwicklung oder bei der Konzeptionsideenphase mit einer Menge Unsicherheit lebt. Ja, Produktmanager werden aus Meetings wieder zurückgeschickt, um nochmal hier oder da was zu recherchieren. Und diese Unsicherheit, die in den Unternehmen vorherrscht, weil man keine gute Marktdaten hat, keine Marktanalyse gemacht hat, die hat ganz viele Folgen, die meisten erstmal mit denen, die leben, aber die wirklich schlecht sind. Also ich mache noch ein anderes Beispiel. Es gibt in vielen Unternehmen das Problem, dass Produkte, Neuprodukte sehr langsamen Anlauf haben. Warum haben sie einen langsamen Anlauf? Weil sie nur zaghaft beworben werden. Warum werden sie nur zaghaft beworben? Weil Marketing oder eine andere Abteilung oder die Vertriebspartner erstmal vorsichtig sind und sich denken, wir wussten ja nicht, ob das Produkt wirklich zu dem Zeitpunkt kommt. Wir wussten ja nicht, ob das Produkt diesmal besser ist als das letzte Mal. Und dieses Misstrauen untereinander, weil man eigentlich keine Basis hat für Selbstbewusstsein, das hat eben extreme Auswirkungen in der ganzen Vertriebsorganisation später. Also wir nennen das bei uns in Evolut auch öfters das Organisationsrisiko, weil letztendlich, egal ob es die anderen Abteilungen sind oder nicht, wenn die nicht daran glauben, dass da was draus wird, dann ist eben jedes einzelne Meeting langsamer, dann ist überall eine Diskussion drin. Und was wäre denn, wenn du als Produktmanager oder als Produktmanagerin die ganze Zeit in jedem Meeting argumentieren kannst, hier haben wir unsere Market Research gemacht, das ist die Research und das sind unsere Schlüsse draus. Wir können uns immer noch draus irren, aber hier sind die Zitate von Kunden, die wir hier für euch aufbereitet haben. Und bis es das Gegenteil passiert und schlecht ist, lass uns mal daran glauben. Ich habe letztens die Story gehört von einem Unternehmen, da hat mir eben auch der Leiter PM tatsächlich gesagt, ja, wir hatten mal wirklich uns eine Deadline gesetzt. Und als erstes war es ein total belebender Prozess, weil alle gedacht haben, ja, wir versuchen jetzt diese Deadline mal zu erreichen. Und nach ein paar Monaten haben sich alle ungläubig angeschaut und gesagt, wow, wir haben tatsächlich unsere eigene Deadline geschafft. So, und dieser Riesen-Change, der lässt einen erahnen, wie viel alltägliches Misstrauen täglich da drin ist. Ja, also, und das geht in weitere Punkte rein. Das geht nicht nur daran, dass die anderen Abteilungen langsam oder zaghaft mit euch als Produktmanagement arbeiten oder die Ingenieure immer noch ihre eigenen Gedanken dazu haben, zu den Anforderungen, die sie von euch bekommen, sondern es führt zum Beispiel auch dazu, dass das Unternehmen sich nicht traut, spannende Innovationen anzugehen und große Investitionen zu tätigen. Es werden viele kleine Projekte gemacht, weil es möglich ist, ja. Aber man hat nicht das Gefühl, die Sicherheit zu haben, zu sagen, hier, da machen wir jetzt mal ein besonders mutiges Produkt, weil eben nicht diese Sicherheit aus dem Markt da ist.
Ja, also ich meine, das mag ein Vorhaben, Entwicklungsvorhaben oder eine Strategie ohne die Marktanalyse davor, wie soll das gehen? Das ist doch blindes Herumstochern im Markt. Und da geht natürlich auch das Vertrauen flöten von den Vertriebskollegen und so weiter. Das ist also genau das, wie du gesagt hast. Und es ist aber auch irgendwie kein kleiner Posten, die Marktanalyse. Nur weil du gesagt hast, das Zitat, das du genannt hast, ich kann nicht jedes Mal die GfK, also vielleicht müssen wir mal ganz kurz sagen, was die GfK ist. Das ist die Gesellschaft für Konsumforschung, ne? Also großes Marktanalyse-Tool, Institut, gibt's vielleicht auch noch für andere Branchen, dass man nicht jedes Mal die beauftragen kann. Und was mir jetzt ein bisschen auffällt, was vielleicht auch hinter diesem Zitat steckt, ist das mangelnde Budget, das vielleicht nicht vorhergesehen ist jedes Mal. Und das ist aber etwas, also sorry, wenn ihr das vergesst in eurer Budgetplanung und in Ressourcenplanung, die Marktanalyse auch entsprechend mit einzupreisen, ne, und mit zu planen, also zeitlich im Vorlauf, und natürlich kostet die auch Geld. Das ist doch essentiell. Mhm. Also ich verstehe gar nicht, wie man das nicht machen kann.
Ja, aber die Praxis ist es. Also ich spreche mit vielen Unternehmen, die tatsächlich bei fast keinem Produkt irgendwie mit Kunden sprechen auch. Ja. Und das führt dann dazu natürlich, dass man immer kleine iterative Produktfolgeinnovationen macht, die das Gegenteil von einer großen Innovation sind, sondern man macht es halt, weil man es kann. Man macht hier was, man macht da was. Die große Idee wäre zu sagen, ich will in folgenden Markt rein. In 3 oder in 5 Jahren will ich das erreicht haben. Und bis dahin arbeite ich strategisch dran. Und je öfter ich bis dahin was gelernt habe, also auch mal einen Fail hatte, einen kleineren, einen Prototyp daneben gesetzt habe, desto mehr Lernerfahrung habe ich bis zum großen, denke ich. Bin natürlich ein kleiner Fan von SpaceX, muss ich an der Stelle eingestehen. Die haben, heute ist Montag der Podcastaufnahme, gestern haben die bei der großen Rakete ja den Booster wieder aufgefangen. Will da nicht quasi jetzt ins Raketenbusiness einsteigen, aber das Spannende ist ja wirklich, man sagt, wir fliegen zum Mars und bis dahin verbrennen wir ab und zu mal eine Rakete, aber mit jeder Rakete lernen wir wieder Neues dazu. Und wenn man ein großes Ziel hat, dann ist es auch wert, dafür da rein zu investieren. Und ich habe manchmal das Gefühl, in der Finanzsoftware wurde das mal so gesagt, dass viele Menschen von Paycheck zu Paycheck leben, also von einem Monat zum nächsten, ohne zu planen. Und genauso ist es eigentlich, wenn man von einer Produktfolgeinnovation zum nächsten Folgeprodukt weiterentwickelt, ohne sich den großen Businessplan zu machen, ohne zu sagen, wir wollen jetzt in dieses Segment vordringen oder X und sowas. Das heißt, man macht eigentlich immer nur so halbmutige oder bis gar nicht mutige Produkte eins nach dem anderen in diesem Bereich. Ein anderes Problem, was ich da sehe, ist dieses Thema, warum werden Produkte entwickelt und mache ich trotzdem eine gewisse Marktforschung dazu? Also wie oft passiert es auch bei euch im Unternehmen, dass ein Produkt entwickelt wird, nur weil irgendwer einen Flyer von einem Wettbewerber, der ein Produkt draußen hat, irgendwo auf den Tisch legt und dann sagt, da müssen wir auch was haben. In diesem Segment haben wir noch nichts. Da können wir unsere Kunden noch nicht bedienen. Und dann wird einfach drauf los entwickelt, weil angeblich der Markt ist ja schon da oder weil der Wettbewerb da ja schon was macht. Und im besten Falle entsteht ja eine schlechte Kopie des Wettbewerbers, weil der Wettbewerber, der lernt jetzt schon von dem Produkt. Das heißt, wenn der die nächste Generation rausbringt, dann wird die besser sein. Und ihr macht erstmal einfach nur nach. Tatsächlich in den Gesprächen, die ich führe, sind oft diese, wir machen das, weil der Wettbewerb es macht oder weil es einen Markt dafür gibt. Da vergessen die meisten PMs tatsächlich selber auch nochmal eine Marktresearch zu machen. Vielleicht würde man ja auf die Idee kommen und rausstellen, dass der Wettbewerber da zwar ein geiles Produkt hat, aber dass ein paar Sachen noch gar nicht so super sind.
Ja, oder wir wissen auch nicht, ob der Wettbewerber das nicht zwischenzeitlich schon bereut, ne? Dass er das selber vielleicht auch doch gar nicht im Nachhinein für eine gute Idee hält, weil es vielleicht einfach gar keine, nur ein teures Unterfangen war. Ne? Das ist ja brandgefährlich auch an der Stelle nicht, also einfach nur dem Wettbewerb nachzulaufen. Und es ist auch so, wenn ich jetzt nicht hier von Produktverbesserung zu Produktverbesserung hangel, wie du das beschrieben hast, dann ist das ja auch immer sehr klein gedacht. Und einfach auch, dann geht's ja immer nur um Produktverbesserungen, an der Sache, die vielleicht eigentlich schon ganz okay ist, ne, wo die Kunden und Anwender auch sagen, ja, also das ist jetzt, also da kann man vielleicht auch gar nichts mehr dran verbessern oder das Mühe, was da jetzt an Verbesserung kommt, das rechtfertigt auch den Preis, den erhöhten Preis dann nicht mehr oder so, ne, also ist auch diese Zahlungsbereitschaft nicht mehr da. Und stattdessen ist ein anderes Problem aufgetaucht, das noch nicht zufriedenstellend gelöst wurde. Mhm. Oder es gibt vielleicht einfach einen Technologiesprung auch. Also, und da fehlt mir so ein bisschen die Visionärsrolle des Produktmanagers, wenn ich immer nur so in Verbesserungen denke und dann bin ich auch getrieben.
Weil man kann ganz viel tun. Also, das weiß ja jeder auch. An Ideen fehlt es uns nicht, das sagt jeder. Man muss aber den richtigen Bedarf finden. Und wenn ich aber wegen diesen ganzen internen Prozessen oder weil ich selber bei uns im Unternehmen nicht weiß, wie man gescheite Market Research macht, langsam werde. Und das ist der Effekt von dem, was wir oben diskutiert haben. Also man wird langsam beim Anlauf des Produkts im Verkauf nach dem Launch, man ist aber auch langsam in dem ganzen Entwicklungsprozess, weil man in der Ideation-Phase, weil man sich nicht auf eine gemeinsame Strategie einigt. Wenn man langsam ist, dann wird man zwangsweise Marktfolger, weil die anderen vielleicht schneller sind. Wenn man Marktfolger ist, dann hat man umso schlimmeres Gefühl, weil man ist nicht innovativ. Man hat aber auch kein super extra Rezept, sondern macht ja nur das, was die anderen machen. Das heißt, dann bleibt einem nur im Preis runterzugehen. Und das ist eine Endlosschleife, weil die Verunsicherung intern steigt mit jedem Produkt, wo ich mit dem Preis runtergehen muss. Und die Diskussion vor jedem Produkt steigt auch. Ja? Mhm. Kennt ihr sicherlich, wenn es bei euch im Unternehmen mal 3 oder 4 Jahre kein neues erfolgreiches Produkt mehr gab, dann diskutiert man viel, viel länger, als wenn man jetzt eine Zeit hatte, wo man jedes Jahr oder alle 2 Jahre ein richtig gutes Produkt rausgebracht hat. Und ja, ihr wisst ja selber, was passiert, wenn man Marktfolger ist, wenn man weniger Marktanteile hat und dann noch mit den Preisen runtergeht. Das ist eine Spirale, die geht nach unten. Auch wieder so eine Folge. Also wir haben wirklich über Diskussionen geredet, über Unsicherheiten, über Langsamkeit, über fehlendes Vertrauen der anderen Abteilungen, der Vertriebspartner. Und da ist jetzt mal auch die Frage, wir machen das ja nicht auf der grünen Wiese. Du bist im Stress. Ja, warum bist du im Stress? Weil ihr zu viele Projekte macht wahrscheinlich. Und zwar tausende kleine Projekte, hier eine Verbesserung, da eine Verbesserung, einfach weil es irgendeinem technischen Kollegen eingefallen ist oder weil irgendwer das irgendwo gesehen hat. Und ein Lösungsweg kann ja dann sein, Projekte reduzieren. Und schon wieder stehen wir vor dem Problem, wie will man da überhaupt intern argumentieren? Wer von euch hat denn zuletzt in einer internen Diskussion gesagt, als Produktmanager, nicht als Management, aber auch als Management, nee, das machen wir nicht. Wir machen dieses Jahr diese 3 Projekte nicht. Stattdessen konzentrieren wir uns, diesmal nur 2 neue Produkte rauszubringen. Das einzige Argument, was man für sowas hätte, wäre Kundendaten, weil man genau weiß, was man tun will. Man kann sich nur fokussieren, wenn man sich sehr sicher ist, dass dieser Fokus ein guter Ansatz ist. Ich weiß nicht, ob das bei dir als Podcast-Hörer heute oder Hörerin so ein bisschen resoniert hat. Es ist nämlich ein Thema, was den meisten wirklich am Anfang gar nicht so bewusst ist. Wenn man drüber spricht, ja, wir führen viele Diskussionen, sind auch nicht immer rationale Diskussionen. Oder ja, wir haben die Unsicherheit. Oder ja, wir brauchen ewig. Aber niemand, den meisten ist es eher so ein nicht anfassbares Thema. Bitte gib uns da einfach mal Feedback, wenn du die Folge hörst, ob das bei euch auch so ist. Du erreichst die Bernadette genauso wie mich per E-Mail oder per LinkedIn. Aber Bernadette, du hattest ja auch eine Idee, warum das so ist, warum die meisten das gar nicht greifen können.
Ja, weil ne, das Problem, das wir ja jetzt ausführlich beschrieben haben, das ist ja bei ganz vielen Unternehmen und in ganz vielen Fällen einfach da. Und das Problem äußert sich aber in eben solchen Dingen wie Stress, zu viele Dinge auf der To-Do-Liste, zu viele Projekte in der Pipeline und so weiter, mit denen man sich dann irgendwie selber blockiert. Und die Ursache für dieses Problem findet man, also ich weiß gar nicht, ob das immer so bewusst ist. Und meine Beobachtung ist tatsächlich, dass es den Leuten eben nicht bewusst ist, weil sie so auch in der Technikdenke drin sind, so krass aufs Produkt fokussiert sind und auch einfach dann immer an der Weiterentwicklung, an der Verbesserung des Produkts interessiert sind und sich darauf konzentrieren, liegt vielleicht auch manchmal so ein bisschen am Karriereweg, den der Produktmanager macht, ne, wenn er vielleicht einfach aus der Technik auch kommt, selber einen Ingenieurs-Background hat und natürlich auch einfach in Lösungen gerne denkt, ne, und das vielleicht auch irgendwo so zu seinem Jobprofil immer dazugehört hat, ne, denk in Lösungen. Und ich da jetzt auch ganz gerne immer mal meine Produktmanager und Produktmanagerinnen challenge, rauszugehen aus diesem Lösungsdenken und sich auf das Problem zu konzentrieren, auf das Problem, das sie lösen wollen, das Kundenproblem. Und wenn wir jetzt, ne, kannst jetzt LinkedIn zum Beispiel aufmachen und dann durch meinen LinkedIn-Feed, der mir angezeigt wird, mal durchscrollen, da sind ja wahnsinnig viele Produktmanager einfach drin, also ich bin total in der Produktmanagement-Bubble. Und dann gibt's da natürlich auch Produktmanager, die posten und die sagen, ja, zentrales Element ihrer Tätigkeit ist eben mit dem Kunden reden, Marktanalyse und so weiter machen. Und so weit, so gut, so richtig, das ist ja ganz korrekt. Aber ich habe da echt so ein bisschen die Hypothese, dass da zwischen Realität und Wirklichkeit ein ganz großes Gap ist. Dass das den Leuten schon bewusst, also sie schon wissen, es sind schon bewusst, ne, sie wissen, dass es ihr Job ist, die Perspektive des Kunden einzunehmen, aber das Doing dann irgendwo doch nicht passiert, beziehungsweise einfach bei diesen Produkten auch bleiben. Und ich habe auch immer, also wenn ich da Produktmanager auch begleite, sie bei mir im Training sind und wir dann natürlich auch Tools und Methoden dazu kennenlernen, wie man das so machen kann. Und da der ein oder andere hat da echt große Schwierigkeiten damit, dann dieses Lösungsdenken abzulegen. Ja, also hatte ich jetzt gerade eben auch letzte Woche eben in dem Training eine Übung und dann hatte sich das Team ein bisschen schwer getan. Da bin ich dann nochmal hin, habe nochmal ein bisschen in Guidance gegeben, wie sie da vorgehen können. Und dann hat mich die eine Produktmanagerin auch angeschaut und gesagt, boah, das ist ja schwer. Ich sage, ja, weil es ungewohnt ist. Ne? Ihr wisst es zwar, aber Wissen ist nicht unbedingt, na, es ist so, wie so ein oberflächliches Wissen. Das ist noch nicht in die Hände rein, ne? Oder in das tatsächliche Doing rein.
Wenn ich ein Techie bin, dann, also du hast ja auch gesagt, viele Unternehmen, und wir reden ja von der Industrie, viele sind extrem in der Technikdenke drin. Und das muss ich auch sagen, ist eine Parallele, die hat man in der Software natürlich genauso. Warum denn? In meiner Firma kann ich da locker mit jedem drüber reden und wir sind alle irgendwie auf der Produktebene und Lösungsebene. Aber ja, wenn ich über das Problem reden will, dann muss ich mich dem Kunden stellen und da muss ich da reingehen. Also du sagst, das ist so ein bisschen, das ist den Menschen nicht bewusst, weil sie in der Technikdenke drin sind. Ich füge vielleicht noch mal eins hinzu. Wenn man nicht diese agilen Stand-ups gewöhnt ist, da komme ich noch mal drauf. Oder wenn man nicht in einem total offenen Unternehmen ist, wo es möglich ist, alles anzusprechen, dann ist es vielleicht auch sehr unelegant oder nicht sehr cool, wenn man sagt, wir haben da eine Unsicherheit oder wie ich habe hier eine nicht rationale Diskussion bei uns. Sowas bespricht man dann in der Abteilung, aber man weiß nicht, ob man das angehen kann im Unternehmen, ja, weil es ja gewisse Führungskräfte gibt und es gibt eine gewisse Situation. Ja, das heißt, diese soften Themen, diese soften Probleme, die eigentlich zu sehr stark und harten Auswirkungen führen, nämlich Umsatzverluste, weniger teuer verkaufbare Produkte und weniger spannende Innovationen. Trotzdem trauen sich vielleicht auch viele nicht, diese soften Probleme zu adressieren, um dann drauf zu kommen, was eigentlich das Problem hinter dem Problem ist. Ein anderer Lösungsansatz neben deinem Training, wo ihr das richtig übt, ist aus unserer Sicht das hypothesenbasierte Arbeiten. Und beim hypothesenbasierten Arbeiten zum Beispiel, wir als Evolut diskutieren mit und erarbeiten mit unseren Kunden auch eine gewisse Frage-Checkliste. Die hängt natürlich immer vom Unternehmen ab. aber da so dass man als Produktmanager oder Produktmanagerin methodisch durchgehen kann. Ja, dieses Thema habe ich geklärt, dieses Thema noch nicht. Ja, man checkt gewisse Risiken in einer Produktentwicklung. Zum Beispiel habe ich bestimmte Varianten überprüft oder ähnliches. Ja, es gibt zig Themen, wo man eigentlich prüfen muss, habe ich das mit dem Kunden abgesichert oder nicht? Und das ist nicht so, dass ich nur eine Frage beantworten muss. Es gibt einen Bedarf, okay, wenn es einen Bedarf gibt, dann entwickle ich los. Sondern wie groß ist der Bedarf? Wie viele Leute haben den Bedarf? Und sind die überhaupt bereit, ihr Verhalten zu ändern, wenn man den Bedarf hat? Nur um über ein paar Themen zu sprechen. Wenn man sich so eine Checkliste macht, dann kann ich ja auch ankreuzen, okay, das Thema ist geklärt, aber ich muss mir einmal kurz die Frage stellen, habe ich das geklärt?
Ja, das ist auch, ne, beim Checklisten sind auf jeden Fall sehr hilfreich bei dem Thema Marktanalyse auch. Aber es gibt jetzt kein Blueprint so ein bisschen für eine Marktanalyse, ne, wo man dann sagen kann, also als erstes müsst ihr das machen, dann das, dann das, dann das, dann das. Und dann ist fertig oder so, ne? Und ich glaube, das gibt's für nichts, für keine Aufgabe im Produktmanagement, für die, ja, manche mehr oder weniger, aber eigentlich, also deswegen ist ja Produktmanagement auch ein Job, der nicht trivial ist und der auch, ja, deswegen ja auch so reizvoll und spannend ist, weil es durchaus ein wissenschaftliches Arbeiten hat, ne? Also dieses wirklich da auch sich in Themen reinzugraben, Studien zu machen, wirklich Research zu machen, dann auch einfach die grauen Zellen zu verwenden und daraus dann auch eine gute Strategie zu entwickeln und ein Konzept zu entwickeln und es dann weiterzumachen und natürlich auch mit den Stakeholdern dazu zu kommunizieren, ne? Man vielleicht auch andere mit abzuholen und mit ins Boot zu holen und es gemeinsam auch zu entwickeln. Und das ist auch so, weil ich werde auch oft irgendwie nach Templates und so weiter gefragt, ne? Für das eine oder andere gibt es auch, aber für gerade solche Sachen gehört auch dieses Fingerspitzengefühl oder auch so ein bisschen dieses Know-how, das man sich über die Jahre im Produktmanagement auch aneignet, mit dazu. Ja, also das ist vielleicht, das ist so ein bisschen die Essenz oder die Kirsche auf der Sahne, ja, wenn man so will.
Wir wollten heute aber auch gar nicht so viel über Lösungsansätze sprechen. Wir haben ja einerseits, wie gesagt, es gibt das Training bei dir, es gibt bei uns gewisse Checklisten, aber du hast auch gesagt, ja, man muss das sich aneignen. Aber das Hauptthema war heute, dass vielen gar nicht bewusst ist, warum sie sich so fühlen, warum sie so viel Diskussionen haben, ohne dass sie das auflösen können. Mhm. Natürlich könnt ihr das machen. Ihr könnt eventuell auch eure Stakeholder-Kommunikation verbessern, wo wir jetzt heute auch nicht im Detail drauf eingehen wollen. Deswegen würde ich, wenn wir heute die Folge abrunden, kurz noch Ideen einbringen, wie man so hands-on, also jetzt sofort auch mit was starten kann, um was zu verbessern. Und eine Inspiration ist, in manchen Unternehmen werden so Daily Meetings gemacht und die kommen ja eigentlich aus der agilen Methodik, wo man sagt, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute und was sind meine Hindernisse. Und egal, ob man das mit seinen Kollegen bespricht in einem Daily oder für sich intern auch mal ausmacht, ist, wenn man sich bewusst wird, was sind meine Hindernisse und das eben nicht immer nur fachlich, sachlich sagt, also 5 Datensätze fehlen, sondern auch, ja, wir haben heute 4 Stunden über ein scheiß Thema diskutiert und irgendwie war die Diskussion total obskur, weil wir uns angeschrien haben oder ohne dass wir gemeinsam sachlich argumentiert haben. Das heißt, sich bewusst werden im Tagtäglichen, was ist das Problem und nicht eben dieses technisch-fachliche Denken. Das sind so 2 Hands-on-Überlegungen, mit denen ihr euch bewusst machen könnt, wenn bei euch im täglichen Doing praktisch die Dinge auch unsachlich und schief laufen und dann zu überlegen, woran liegt's.
Ja, genau. Ne? Also auch Marktanalyse ist was man immer macht, was so ins tägliche und wöchentliche To-Do mit reingehört. Es ist kein Projekt, sondern es ist eine kontinuierliche Aufgabe. Und da, wenn du sagst, ja, das mache ich jetzt noch nicht so regelmäßig, dann überleg doch einfach mal, welche offenen Fragen du dir nach stellen kannst zur Marktanalyse, zum Kunde und fang mal an zu recherchieren, ob du eine von diesen Fragen, Stichwort Checkliste, welche Fragen müssen beantwortet werden, welche dieser Fragen kannst du diese Woche noch eine Information dazu sammeln und entsprechend beantworten? Oder welchen einen Kunden kannst du diese Woche noch anrufen und ein Gespräch führen und irgendwie eine neue Erkenntnis über die Anwendung finden, über das Kundenproblem finden oder sonst was? Also fokussiert euch da drauf, auf dieses Thema Marktanalyse.
Und gleichzeitig bin ich gespannt, wer, wenn er der Bernadette jetzt zugehört hat, dass, wenn er sich eine Woche später fragt, habe ich das gemacht, das wirklich macht. Weil viele sagen ja so, ich habe Deadlines für X, ich habe Deadlines für Y. Aber so für die gute strategische Arbeit im Produktmanagement setzen sich die wenigstens eine Deadline. Und wenn du diese Problematik auflösen willst, also diese Schwierigkeit zwischen strategischer Arbeit und den Deadlines im Tagtäglichen, ja klar, bei der Bernadette gibt es die Schulung, es gibt die Product Lounge, wo man sich treffen kann, aber auch ein erstes Gespräch mit Evolute, einfach mal zur Erläuterung der Situation, zur Potenzialanalyse, kann dir da auch schon ein viel klareres Bild geben. Die Kunden, die mit uns die Workshops in diesem Bereich Befragung machen, sprechen eben da auch von, sind meistens sehr überrascht und begeistert. Und das waren so unsere 4, 5 Tipps zum Ende der Podcast-Folge. Und ich habe noch eine ganz große Bitte an unsere Hörer, weil das werden immer mehr. Und dass es immer mehr werden, das freut uns. Und wir freuen uns aber genauso, wenn ihr uns Feedback gebt. Also entweder natürlich 5 Sterne in dem Podcast-Store oder Apple Podcasts, eventuell sogar mit einem netten Kommentar. Aber genauso, wenn ihr euch zum Beispiel Themen bei uns wünscht oder wenn ihr Fragen an uns habt, weil so Themen natürlich aus der Community, das ist natürlich auch immer spannend, wenn man daraus später mal eine Folge machen kann und dafür sind wir auch offen. Also gebt uns gerne Feedback, meldet euch gerne, wenn ihr eine Folge besonders schlecht fandet oder besonders gut. Das ist immer der Prozess. Wir selber wollen natürlich auch Feedback für unsere Tätigkeit, da wir uns natürlich auch die Zeit nehmen für euch in unserem Kalender.
Genau, wir wollen auch gerne besser werden und machen das natürlich gerne für euch. Und dann soll es euch auch maximal was bringen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine gute Woche diese Woche. Und ich sag an dieser Stelle bis bald.
Bis bald. Ciao.